Liebe Gemeinde Maranatha, so beteten die ersten Christen. Es war eins ihrer Hauptgebete, eins ihrer wichtigsten Gebete. Sie betet es so häufig, dass es zu einer, ja, man kann sagen, feststehenden Formel wurde. Maranatha bedeutet, bitte? Ja, genau, also Herr, komm, gemeint ist natürlich, komm, Herr Jesus. Wir erwarten dich zurück. Die ersten Christen freuten sich auf das Ende der Welt. Sie waren davon begeistert, von dem Gedanken, irgendwann ist hier, oder nicht irgendwann, sondern bald ist hier Schluss. Und dann kommt Jesus und richtet das neue Gottesreich vollständig auf. Euphorisch waren sie über diesen Gedanken. Diese Euphorie ist ein bisschen abgeklungen unter uns Christen heute. Wir sind skeptisch geworden, was so Weltuntergangsszenarien angeht. Ja, Leute, die zu sehr über den Weltuntergang reden und nachdenken, das hat irgendwie einen negativen Touch. Das schmeckt so ein bisschen nach Sekte. Wenn es extrem wird, geht sogar in den Wahnsinn hinein. Vor 2 Monaten, da berichteten die Medien von etwas Bizarrem. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da wurde ein verlassener Bauernhof in den Niederlanden entdeckt. Und auf diesem Bauernhof, da hausten 6 Menschen. Ja, hausen, muss man sagen. Sie waren da isoliert von der Außenwelt, haben sich abgeschottet und zwar seit 9 Jahren. Kein Kontakt nach draußen. Kinder sind nicht zur Schule gegangen. Im Garten haben sie sich selbst versorgt. Also völlig skurril haben sie da in einem Keller gehaust. Warum? Sie haben auf das Ende der Welt gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Also Maranatha ist das was für Durchgeknallte, für Sektierer, die nicht ganz dicht sind im Oberstübchen, Fanatiker, wo man vorsichtig sein muss, ja, wenn man sowas hört. Da könnte man ja sagen, besser, wir nehmen das nicht ganz so ernst. Ja, und wir müssen es ja nicht gleich leugnen, dass Jesus wiederkommt. Das ist ja auch Teil des Glaubensbekenntnisses. Ne? Jesus kommt wieder zu richten, die Lebenden und die Toten. Wollen wir nicht bestreiten, aber vielleicht nicht so ganz sich in diesen Glauben hineinsteigern. So, mehr so vorbeigehen lassen, meinetwegen, kann sein, kann nicht sein, und dann weiter seinen Alltag leben. Nicht, dass wir nachher auch noch ein bisschen ballerballer werden. Ja, und vielleicht irgendwann auf einem Bauernhof landen, eingesperrt in irgendeinem Kellergewölbe. Was man zu dieser Sekte sagen muss, man kann einen richtigen Glauben falsch ausleben. Einen richtigen Glauben, der richtige Glaube, dass Jesus wiederkommt und dass er Gericht halten wird, ein richtiger Glaube, den kann man auf falsche Art und Weise ausleben, so wie das diese Sekte getan hat. Die ersten Christen aber, die durch das Neue Testament ja unser Maßstab sind, diese ersten Christen, die lebten diesen richtigen Glauben richtig aus. Ja, wenn wir gucken, was die gemacht haben, die haben sich nicht auf Bauernhöfen verkrochen, sondern ganz im Gegenteil, Jesus kommt wieder, dieses Wissen erfüllte sie mit Freude. Und das gab ihnen Energie und Kraft, in diese Welt hineinzuwirken. Wann immer die Bibel über das Kommen Jesu spricht, da verbindet sie das mit 3 entscheidenden Dingen. Und zwar einmal Wachsamkeit, Freiheit und dann Verantwortung. Immer wieder tauchen diese 3 Aspekte im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu auf. An vielen Stellen sagt das Neue Testament, Jesus kommt wieder. Und als Konsequenz daraus fordert die Bibel uns auf, seid wachsam, werdet frei und übernehmt Verantwortung. Das wollen wir uns heute näher anschauen, indem wir uns 3 Texte angucken, wo jeweils ein Aspekt im Vordergrund steht. Und wir fangen an mit Markus 13, die Verse 33 bis 36. Da spricht Jesus über sein Kommen, über das Ende der Welt, und er zieht daraus folgende Konsequenzen, oder das hat für uns folgende Konsequenzen. Also Markus 13, Vers 33, da sagt er, seht zu, dass ihr wach bleibt, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist, also der Zeitpunkt, wenn ich wiederkomme. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt sein Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Jedem weist er seine Aufgabe zu und dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. So sollt auch ihr wach bleiben, weil ihr nicht wisst, wann der Hausherr kommen wird. Am Abend, um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder wenn die Sonne aufgeht. Wenn er kommt, soll er euch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch vier Jüngern hier sage, das gilt euch allen. Bleibt wach. Normalerweise träumen wir uns so durch den Tag. Wir verheddern uns in einem Gewühl von Gedanken. Wenn ihr das mal beobachtet, worüber ihr so denkt, wenn ihr wie normale Leute gepolt seid, dann sind 80% eurer Gedanken Wiederholung in Endlosschleife. Ihr spielt immer gleiche, ähnliche Situationen durch. Ja, das Gespräch mit dem Chef letzte Woche, was nicht so gut gelaufen ist, ja, das spielt ihr durch und überlegt, was ihr hättet besser sagen können. Oder ihr macht euch irgendwelche Gedanken um die Zukunft. Und das ist nichts Konstruktives, es ist nichts, was euch weiterbringt, sondern es ist einfach nur das Rattern der immer gleichen Gedanken, ohne Nutzen. Aber das nimmt eure Aufmerksamkeit gefangen. Ja, ein bisschen provozierend könnte man sagen, ihr befindet euch im Wachkoma. Im Wachkoma träumt ihr euch durch den Tag. Wir schlafen. Und da sagt Jesus hier, er warnt uns, verträumt nicht euer Leben. Verträumt nicht auf diese Weise euer Leben. Er macht hier den Vergleich von einem reichen Mann, der lässt seinen Haushalt zurück, sein Haus, und geht vielleicht auf eine Reise. Und er beauftragt seine Knechte, passt auf mein Haus auf. Ja, bringt die Schafe jeden Tag auf die Weide, putzt das Badezimmer und so weiter. Irgendwann kommt er zurück, aber keiner der Knechte weiß, wann. Und jetzt ist die Gefahr, dass vielleicht nach dem vierten, fünften Tag der Knecht sagt, ach, er kommt ja nicht, dann lasse ich die Schafe mal im Stall, ja, mache ich mir einen freien Tag. Aber genau an dem Tag kann es sein, dass der Herr kommt. Wehe, wenn er euch schlafend findet. Seid wachsam, sagt Jesus. Also löst euch aus diesem Gedankensalat heraus, aus diesen Dingen, die euch so gefangen nehmen. Und achtet darauf, zunächst, was in eurem Herzen so passiert. Da spielt sich ja was ab in unseren Herzen, in unserem Inneren, in unserer Seele. Was passiert da? Was kommen da für Impulse an die Oberfläche? Vielleicht Gefühle oder Gedanken. Ja, das können gute Gefühle sein oder negative, aber es ist wichtig, dass wir da wachsam sind und alles vor Gott legen. Ja, wenn zum Beispiel Frust immer mehr in uns aufsteigt und wir merken, ich bin immer frustrierter gegenüber meiner Gemeinde oder gegenüber meiner Ehe oder meinem Arbeitsplatz, was auch immer, dass wir wachsam sind und dass wir das Gott vorlegen können. Ja, damit wir nicht einmal überrascht werden, weil wir an was ganz anderes gedacht haben. Also achtet auf euer Herz und achtet auf die Impulse, die Gott euch gibt. Ja, euer Alltag oder unser Alltag, der kommt uns manchmal langweilig und dröge vor. Aber in Wirklichkeit ist es so, Gott hat deine Lebenssituation ganz speziell für dich geschaffen, damit du ihm darin dienst. Ganz bewusst hat er dich als Mutter und Hausfrau von Kindern deine Lebenssituation so aufgebaut, ja, damit du Jesus da dienst. Aber um das tun zu können, musst du wach sein. Was sagt er dir? Was für Impulse gibt dir der Heilige Geist? Wenn man da durch den Tag sich schläfert und träumt und die Verbindung zu Gott nicht hält, dann kann man ihm nicht dienen. Dann schläft man. Der kluge Knecht bleibt wachsam, denn Christus kommt wieder. Also verheddern wir uns nicht in irgendwelchen Gedanken, sondern sind wachsam auf das, was in uns geschieht, die guten und die negativen Tendenzen, die da sind, bringen wir vor Gott und lasst uns wachsam sein auf die Stimme des Heiligen Geistes, der uns Impulse gibt für die konkrete Situation, wo Gott sagt, das sollst du jetzt tun. Selig der Knecht, der wach ist, wenn sein Herr wiederkommt. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der immer wieder genannt wird in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu ist, werdet frei. Dazu lese ich euch einen Text des Apostel Paulus vor, Paulus war ein Mensch, der war in seinen Gedanken bestimmt von dem Gedanken, dass Jesus wiederkommt. Das war für ihn ganz wichtig, das war für ihn ein Kernelement des Glaubens. Und er schreibt in 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31 Folgendes. Sagt er, denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Warum nicht? Weil Christus wiederkommt. Wenn wir mal eine ehrliche Diagnose machen von uns selber, dann stellen wir fest, wir kleben sehr an weltlichen Dingen. Wir identifizieren uns mit Sachen. Das beginnt mit dem Possessivpronomen mein. Ja, bestimmte Dinge in unserem Leben, da tun wir sozusagen diesen Aufkleber drauf, das ist mein, das gehört zu mir. Und wir verbinden uns damit gedanklich so sehr, dass es ein Teil von uns wird. Ja? Ich bin mein Job, ich bin Pastor. Ja? Wenn ich nicht mehr Pastor wäre, wäre ich nichts. Ja? Weil Pastor sein, das bin ich. Oder andere identifizieren sich vielleicht mit ihrem Haus und sagen, also das Haus, das ist mein Statussymbol. Ja? Dass die Leute in meinem Dorf sagen, der hat ein schönes Haus, das ist mir wichtig. Wenn das nicht wäre, dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Beispiel, wo man das dran sehen kann. Am 24. Oktober 1929, da brach in New York die Börse ein. Der Dow Jones Index ging in den Keller. Millionen von Dollar wurden vernichtet. Eine große Spekulationsblase platzte. In den folgenden Wochen vermeldete die New York Times hunderte Selbstmorde unter Börsianern. Ja, die sprangen alle reihenweise aus dem Fenster. Jetzt könnte man ganz naiv fragen, ja, warum denn? Ja, gut, die haben viel Geld verloren, aber die hatten ja immer noch genug zum Essen. Das waren jetzt keine Millionäre mehr, okay, aber die hätten sich ja immer noch was kaufen können oder auch einen normalen Job machen, wie jeder andere auch. Und dann hätten sie was zu essen gehabt. Ja. Luft zum Atmen war nach wie vor vorhanden. Ja. Warum springt man aus dem Fenster? Weil sie sich mit dem Geld so sehr identifiziert haben, dass sie gesagt haben, es ist nicht nur mein Geld, sondern ich bin mein Geld, das macht mich aus. Wenn ich kein Millionär bin, bin ich nichts und dann ist mein Leben auch nichts mehr wert. Dann kann ich gleich aus dem Fenster springen. Und ich erzähle die Geschichte nicht, um auf die Börsianern rumzuhacken, sondern um selbst mich anzuschauen und zu sehen, ja, auch in meinem Leben gibt's Dinge, wo ich mich so mit identifiziere, dass ich sage, das bin schon fast ich. Und hier warnt uns der Apostel Paulus. Er sagt, alles Sichtbare vergeht. In Vers 31, zweiter Teil, da sagt er, denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Ja, Jesus kommt wieder. Oder zumindest du stirbst. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist dein Reichtum, das kannst du nicht mitnehmen. Also wer sich an diese sichtbare Welt klammert, der baut auf Sand. Der baut auf etwas, was definitiv nicht bestehen wird. Und darum sagt der Apostel, entwickelt eine innere Distanz zu allem Sichtbaren. Drückt das so aus hier in Vers 30, dass er sagt, wer traurig ist, der lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Also meine Lebenssituation, das bin nicht ich. Ja, ich lebe momentan in dieser Lebenssituation, aber das wird sich ändern. Ja, und das bin nicht ich. Meine momentane Gefühlslage, ob ich fröhlich bin oder ob mir der triste November ein bisschen die Stimmung oder auch sehr die Stimmung vermiest. Das ist meine momentane Gemütslage, aber das bin nicht ich. Ja, ob ich traurig bin oder fröhlich bin, das geht einmal vorbei. Ich bin nicht mein Besitz. Ja, wenn ich etwas kaufe, dann soll ich immer denken, ich kaufe es so, aber mit dem Wissen, dass ich es nicht behalten werde, dass ich es wieder abgeben muss. Also Paulus sagt, entwickelt eine innere Distanz zu allem Weltlichen, zu allem Sichtbaren. Also überlegt mal, was bedeutet euch in dieser Welt am meisten? Ja, was ist das, was euch am allerwichtigsten ist? Vielleicht eine bestimmte Beziehung oder ein bestimmter materieller Wert oder Prestige oder was auch immer sein könnte. Was ist es? Und dann fragt euch, kann ich das loslassen? Ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, das wäre nicht mehr da, das würde ich verlieren. Mein Ansehen, mein Job oder mein Besitz oder was auch immer. Ja? Paulus sagt, gewöhne dich an diesen Gedanken, dass du es loslassen musst. Denn du wirst es loslassen müssen. Diese Welt vergeht. Christus kommt wieder. Wir sollen es loslassen und so frei werden von materiellen Dingen. Wir schauen uns einen dritten Aspekt an, der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit dem Gebet Maranatha. Jesus kommt wieder. Und zwar sind wir wieder bei Paulus, diesmal nicht in einem seiner Briefe, sondern er steht in Athen auf dem Marktplatz und hält den Athenern eine Predigt. Und aus dieser Predigt möchte ich euch einen Vers vorlesen. Das ist Apostelgeschichte 17 ab Vers 30. Da sagt Paulus, nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, Christus, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Also Paulus sagt, übernehmt Verantwortung, Jesus kommt wieder und ihr müsst vor ihm als Richter Rechenschaft ablegen. Wo liegt der Unterschied zwischen einem ehrbaren Menschen und einem Schurken? Der Schurke sagt zu sich, ich selbst bin der Maßstab. Ja, was ich für richtig halte, was mir nützt, das ist richtig, das tue ich. So denkt der Schurke. Der ehrbare Mensch hingegen lebt nach der Maxime, ich muss einmal Rechenschaft für meine Taten ablegen. Ja? Der Egoismus ist vielleicht auch in diesem Menschen drin, in diesem ehrbaren Menschen. Aber er weiß, ich darf dem nicht einfach folgen, weil es kommt ein Tag, da muss ich Rechenschaft ablegen vor Gott, vor Jesus, meinem Richter. Ohne dieses Wissen, ich muss einmal Rechenschaft ablegen, ohne dieses Wissen wird der Mensch zum Tier. Ja, das kann man auf staatlicher Ebene ganz klar sehen. In den Ländern, wo die Justiz nicht funktioniert, da herrscht absolutes Chaos. Ja, gibt ja so ein paar Staaten in der dritten Welt, da funktionieren die Gerichte nicht, die Polizei greift nicht durch und das Ergebnis ist Chaos. Jeder macht, was er will, die Schwächeren leiden natürlich und die Stärkeren holen sich, was sie brauchen. In jedem Unternehmen gibt es Kontrollmechanismen. Ja, da steht nicht einfach ein Sack mit Geld und jeder darf reingreifen, ja, sondern da muss genau gesagt werden, was wird abgebucht, wer hat es abgebucht, wann hat er es abgebucht. Es gibt Kontrollmechanismen, also man muss Rechenschaft ablegen. Jede Vereinskasse wird geprüft. Ja. Da wird dem Kassierer zwei Leute zur Seite gestellt und die prüfen, ob alles in Ordnung ist. Warum? Weil wenn der Mensch nicht Rechenschaft ablegen muss, dann wird er zum Tier, dann handelt er egoistisch. Und Paulus sagt uns, du musst vor Christus einmal Rechenschaft ablegen. Ja? Mach dich vertraut mit diesem Gedanken. Diesen Gedanken musst du immer im Hinterkopf behalten. Du musst vor Christus Rechenschaft ablegen. Und wenn du das verstehst, wenn du das verinnerlicht hast, dann wirst du auch nach Gottes Willen handeln. Dann wirst du ein verantwortungsvoller Mensch, ein verantwortungsvoller Christ sein. Paulus sagt hier, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er über jeden ein gerechtes Gericht halten wird. Also das Wissen, ich muss vor Jesus Rechenschaft ablegen. Das ist keine Drohung oder Bedrohung, sondern das ist ein Gedanke, aus dem können wir viel Kraft und Dynamik ziehen. Ja, Motivation, heute für Jesus zu leben. Ja, die kleinen Sachen, gegen Sünde zu kämpfen, das Gute zu tun, Jesus zu bezeugen, wo man vielleicht sagt, ja, warum mache ich das? Sieht ja sowieso keiner, merkt sowieso keiner. Doch, doch, Jesus merkt es. Wir sind verantwortlich vor Christus. Wir stehen einmal vorm Richter und deswegen lohnt sich alles, was wir an Nachfolge investieren. Der Gedanke kann uns große Kraft geben. Pastor hat mir mal erzählt, einmal im Monat besucht er einen Friedhof, also den Friedhof in seinem Dorf, und er geht über diesen Friedhof spazieren. Und er stellt sich die Frage, lebe ich mein Leben so, dass ich meinem Richter gegenüber treten kann? Ja, er schaut sich die Gräber an, wo vielleicht einer liegt, der ist 92 Jahre alt geworden, und daneben liegt der nächste, 45, genau mein Alter. Lebe ich heute so, dass ich meinem Richter gegenübertreten kann? Kann ich mein Verhalten vor Gott rechtfertigen, was ich tue? Möchte ich das vor Gott rechtfertigen? Die wichtige Entscheidung, die ich treffen muss heute, würde ich die genauso treffen, wenn ich weiß, dass ich morgen dafür Gott Rechenschaft ablegen muss? Also es ist nicht verkehrt, ab und zu mal einen Friedhof aufzusuchen und zu fragen, ist mein Leben eigentlich noch auf Kurs? Kann ich Jesus darüber Rechenschaft ablegen? Also Paulus sagt uns, lebt verantwortungsvoll, denn Christus kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Maranatha, Maranatha, komm Herr Jesus, so beteten die ersten Christen. Heute gilt der Glaube an das Ende der Welt als extrem und gefährlich, hat einen negativen Touch. Und das hat zum Teil auch seine Berechtigung. Ja? Nämlich, man kann diesen richtigen Glauben falsch ausleben. Das gibt es, dass sich Leute da so in Ängste hineinsteigern und dann komisch werden, überall Teufel sehen und irgendwie neben der Spur sind, extremerweise sich vielleicht auf einem Bauernhof verschanzen. Es kann passieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel hören und lesen und hören, was sie uns dazu sagt. Sie lehrt das Ende der Welt. Sie sagt klipp und klar, Jesus kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Aber vor allem, die Bibel lehrt uns, was wir mit diesem Wissen anfangen können oder was wir mit diesem Wissen anfangen sollen. Und drei wichtige Aspekte haben wir uns dazu heute angeschaut und die will ich noch einmal wiederholen. Erstens, seid wachsam. Ja. Reißt euch raus aus diesem Gedankenkarussell und guckt, was ist in mir drin? Wo ist Sünde? Wo sind Impulse des Heiligen Geistes? Bringt das vor Gott. Guckt in euer Herz, was da los ist. Achtet auf die Impulse des Geistes. Lest aufmerksam die Bibel, damit ihr wisst, wie ihr in der konkreten Situation handeln sollt. Also träumt nicht durch den Tag, seid wachsam. Jesus kommt wieder. Zweiter wichtiger Aspekt, werdet frei. Wir alle sind gebunden an weltliche Dinge. Und Paulus sagt uns, ihr müsst euch davon lösen. Ihr müsst euch lösen, eine innere Distanz zu diesen Dingen schaffen, weil ihr werdet es loslassen müssen. Darum löst euch von weltlichen Bindungen, denn Jesus kommt wieder. Und schließlich übernehmt Verantwortung. Ja. Lebt mit dem Wissen, ihr müsst einmal Rechenschaft vor Christus ablegen. Das ist kein Spaß, das ist Ernst. Das ist blutiger Ernst. Und wir sollen leben so, dass wir das jederzeit können. Ja. Denkt daran, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden, sagt die Bibel. Wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Maranatha, lasst uns die Hoffnung auf Jesus wieder ins Zentrum rücken. wie es die ersten Christen gemacht haben, dass wir mit festem Herzen daran glauben, Jesus kommt, zu richten die Lebenden und die Toten und dann die richtigen, die guten Konsequenzen daraus ziehen. Das Wissen darum macht uns wachsam, es macht uns frei und verantwortungsvoll. Darum aus vollem Herzen, Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen. Wir feiern das Abendmahl und Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, auch um uns daran zu erinnern, dass er einmal wiederkommen wird. Er sagt beim Abendmahl zu seinen Jüngern, ich werde dieses Mahl einmal wieder feiern mit euch im Himmel, wenn ich wiederkomme beim großen Hochzeitsmahl des Lammes. Und wenn ihr heute das Abendmahl feiert, dann denkt an diesen Tag, denkt daran, dass ich wiederkomme.